Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Wir haben hier keine monetären Benefits. Wir haben hier keine höheren, besseren Wachstumsbedingungen, die wir haben. Das haben wir nicht. Wir haben bessere Klimabedingungen, die wir haben.
Mit den Verfahrensmustern, die wir in Deutschland haben, würde ich dir sagen, klappt das sowieso nicht.
Aber auf der anderen Seite will ich genau diese Wirkung jetzt nicht mehr haben. Also da sehe ich einen konzeptionellen Widerspruch zwischen.
Dann werden dort Wertschöpfungen, damit auch Arbeitsplätze vernichtet.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Guten Tag und hallo, Bert.
Aus gegebenen Anlass möchte ich heute mit dir darüber reden, über den Aufschlag vom Vizekanzler und amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck. Am Dienstag hat er ja in seiner Eröffnungskonferenz, in der Bundespressekonferenz, ja, hat er einen Aufschlag als oberster Umweltschützer getätigt. Da würde ich gerne mit dir darüber reden. Und folgt man Habeck, dann soll bis Ende dieses Jahrzehnts, das heißt innerhalb der nächsten 8 Jahre, erstens die Ökostromproduktion um 150% steigen. Die jährliche CO2-Sparrate soll sich verdreifachen und die Energieeffizienz soll sich sogar verzehnfachen. Also ich glaube, anspruchsvoller geht es nicht. Aber wenn Habecks Plan aufgeht und alle seine Ankündigungen und Absichtserklärungen ja umgesetzt wären, meine Frage, wäre Deutschland am Ende dieses Jahrzehnts nicht ein ganz anderes Land? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil der Botschaft, die Robert Habeck senden wollte. Ich meine, man muss sich immer klar machen, es ist das erste Mal, dass der Bundeswirtschaftsminister auch für das Klimathema, für den Klimaschutz zuständig ist. Wir hatten ja schon mal Wirtschaft und Energie als
Gabelwirtschaftsminister. Er wollte es werden.
Und es ist auch nach meinem dafür der richtige Ansatz, denn Klimaschutz ist etwas oder überhaupt Klimaneutralität, das ich nur im Rahmen einer klugen Wirtschaftspolitik überhaupt ermöglichen kann und darstellen kann. Also insofern muss man erstmal sagen, von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich ist das eine grundlegende Veränderung. Wenn wir uns klar machen, dass in den letzten 2 Jahrhunderten Industrialisierung und Modernisierung beruht haben auf einer ganz intensiven Nutzung fossiler Energieträger. Ich meine, es war vorher auch so, aber in einer anderen Art und Weise. Und dass wir aus dieser fossilen Energieproduktion aussteigen wollen in relativ kurzer Zeit, nämlich bis 2045 in Deutschland, 2050 in Europa, 2060 die Chinesen. Das heißt, dass wir 80% der bisherigen Energieproduktion umstellen müssen. Dass das ein anderes Land ist, bei dem Zeitpfad, du hast es angesprochen, ist, glaube ich, offenkundig. Was ich bemerkenswert finde, vielleicht noch zum Einstieg, dass er wirklich die Chance genutzt hat, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Das ist ja auch politisch klug, da kann man auch sagen, was haben die hinterlassen, wo fange ich jetzt an? Und dann sich auch nicht schön zu rechnen, sondern deutlich zu sagen, wie die einzelnen Emissionsträger und Verursacher im Augenblick zu bewerten sind, welche Lücken wir gemessen an den Zielen haben. Die Regierung hat ja insgesamt, das finde ich auch klug, gesagt, wir wollen das eigentlich sektorübergreifend, auch mehrjährig betrachten, aber natürlich muss man diesen Blick tun und das ist schon mal relativ transparent und mutig für den Anfang.
Naja, aber Fakt ist doch, dass mit diesem Prozess, der dort skizziert worden ist, massive Realeinkommensverluste für die Haushalte verbunden sind und natürlich auch ein Rückgang der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Diese Konsequenzen, ob nämlich das deutsche Geschäftsmodell des exportorientierten Wachstums unter den Anforderungen eben dieser Klimapolitik noch zukunftsfähig ist, diese Frage hat er ja großräumig gemieden, nicht?
Ja gut, das wird immer in Überschriften abgehandelt, wie übrigens von allen politischen Parteien, die Klimaneutralität des Industrielandes Deutschland heißt es dann immer und wir transformieren.
Ja, aber dass ein Konflikt besteht, der wird ja nie ausgesprochen.
Genau, das wird zumindest als konfliktfrei thematisiert und ist die Hypothese, die dahinter steht. Aber klar, ich meine, du hast die zwei Anpassungsbereiche genannt. Das sind einmal die privaten Haushalte. Und wir sehen ja jetzt schon das Geschrei, was wir immer sehen, wenn die Energiepreise hochgehen, wenn es an den Tanksäulen sichtbar wird. Im Grunde ist es aber genau das, was wir ja brauchen. Denn diese Preissignale werden ja passieren. Also wenn man jetzt schon schreit, dann muss man sich fragen, wie reagiert man darauf? Wie gibt man den Haushalten, den privaten Haushalten das zurück? Ob man das über ein Heizkostenpauschale oder was auch immer macht. Aber dieser Druck wird zunehmen, weil der Preisdruck zunehmen muss. Diese fossilen Energieträger müssen teurer werden, weil wir sie nicht mehr verwenden wollen.
Ja, sonst kriegt man ja auch keine Verhaltensänderung, nicht?
So, exakt. Also insofern, das ist ja das, was das ökonomische Prinzip aussieht. Insofern finde ich das immer sehr wohlfall, wenn dann alle möglichen, jetzt müssen wir aber hier bei den Preisen kompensieren. Nein, man muss insgesamt schauen, ob wir nicht Steuerentlastungen generell möglich machen für die breiten Schichten. Wir haben hohe Progressionsgrade dort, das um damit Kaufkraft zu generieren. Aber wenn ich jede einzelne Preisentwicklung kompensiere, dann kann ich auch gleich sozusagen davon abgehen, dass Preise steuern sollen.
Naja, aber damit bist du natürlich jetzt genau auf dem Pfad, den Söder vorgeschlagen hat. Er hat ja sofort darauf reagiert und er hat gesagt, ja, also wir müssen die Einkommenssituation berücksichtigen. Es muss eine Energiepreisbremse geben. Mhm. Wir müssen die Stromsteuern senken, die Pendlerpauschale erhöhen und. Das ist doch ein bisschen die Quadratur des Kreises.
Entweder, ja, natürlich. Also insofern bin ich auch nicht bei Söder. Das wäre schon erstaunlich, weil ich ja nicht eine Energiepreisbremse für notwendig erachte, sondern man muss sich fragen, ob insgesamt durch eine allgemeine Senkung im Einkommensteuertarif und Kompensation der unteren Haushalte, die in der Grundsicherung sind, Kaufkraft gesichert wird, aber nicht die relativen Preise verzerrt werden. Was er ja will, ist, wenn ich die relativen Preise, die hier wirken, nämlich eine Verteuerung Energie, wenn ich das sozusagen kompensiere, dann habe ich halt diese Steuerung nicht. Das ist ja das, was für uns Ökonomen die zentrale Anreizwirkung ist. Und das ist genau, wie du sagst, wenn ich das so wieder alles reinhole, ja, dann kann ich auch gleich an der Tankstelle einen Preisstopp verhängen, dann habe ich den gleichen Effekt, aber ich habe halt keine Steuerungswirkung, die ja notwendig ist, um das Herausgehen aus der Nutzung fossiler Energieträger zu machen. Also schon der Bereich ist hochkomplex. Und die andere Frage, du hast es auch angesprochen, ist die der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Da will man ja mit diesen Differenzverträgen, wie heißen sie genau, die
Carbon Leakage Verordnung?
Price for Difference. Also um die Kosten, die sich aus den Anpassungen ergeben in einer bestimmten Zeit, in solchen Klimaschutz, Carbon Contracts for Difference, so heißen die exakt, dort eine Wettbewerbsfähigkeitssicherung zu organisieren. Nehmen wir mal an, Beispiel Stahlproduktion, der grüne Wasserstoff teuer zu produzieren am Anfang. Es entstehen für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion enorme Kosten. Das wird in Deutschland gemacht, aber nicht an anderen Standorten. Warum sollte hier noch Stahl produziert werden in dieser Übergangsphase? Um das zu sichern, will man diese spezifischen Sektorverträge abschließen, um diese Differenzlasten im Grunde abzufedern. Das kann man wahrscheinlich noch sehr viel.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Zielgenauer machen, denn es setzt ja darauf und hat auch nicht diese kontraproduktiven Wirkungen wie bei den privaten Haushalten, dass ich nicht bei den Preisen ansetze, sondern ich kompensiere Kosteneffekte, die sonst die Wettbewerbsfähigkeit belasten. Aber auch das muss man sehr genau im Blick halten. Und man muss immer fragen, wie geht das mit allen europäischen Beihilferegeln
am Ende des Tages überein? Ist ja ein bisschen eine Augenwischerei. Auf der einen Seite setze ich auf den Steuermechanismus von Preisen. Aber auf der anderen Seite will ich genau diese Wirkung jetzt nicht mehr haben. Also da sehe ich einen konzeptionellen Widerspruch zwischen.
Ja, aber du kommst ja aus der Nummer nicht raus, wenn wenn das nicht global behandelt wird. Ja. Also ich meine, das ist ja genau der Punkt. Wenn wir keinen Klimaclub haben oder Europa auch zu klein ist als Klimaclub, wenn wir keinen gemeinsamen CO2-Preis zumindest mit Kanada und den USA oder Australien entwickeln, dann haben wir enorme Verlagerungsanreize, dann Stahl, Zement, sonstige Dinge woanders hinzubringen. Und wir sehen ja gerade in der gegenwärtigen Versorgungskrise an verschiedenen Stellen, wie wichtig es ist, auch solche Grundstoffproduktion immer im Land zu haben, weil die ja auch technisch weiterentwickelt werden. Es gibt ja nicht nur den Stahl, sondern es gibt Stahlqualitäten, es gibt Differenzierungen im Edelstahl und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel, was ja auch in dem Thema in dem Papier enthalten ist, alles leichter bauen will, dann brauche ich ganz viel Materialforschung. Materialforschung muss aber immer auch genutzt und umgesetzt werden. Es hilft ja nichts, wenn wir die Materialforschung betreiben, aber es niemand interessiert, weil keine Stahl- oder Zement- oder Papierfabrikation in Deutschland mehr stattfindet. So, und das ist genau, natürlich ist das, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber diskutiert, aus der Nummer nicht raus. Und was ich aber trotzdem erstmal noch mal festhalten will, ich finde es in dem Papier schon mal zielführend, das auch nicht auszublenden. Also es werden ja internationale Handlungsbedarfe, es werden europäische Handlungsbedarfe genannt. Und alleine, wenn du dir das Kapitel 3 anschaust, dann ist ja schon klar, wir stehen weit hinter den Notwendigkeiten, die längst in Gesetzen stehen. Und mit den Verfahrensmustern, die wir in Deutschland haben, mit den Regeln, mit den Prozeduren, würde ich dir sagen, klappt das sowieso nicht. Also wenn da nicht mutig jetzt schnell gesamte Verwaltungsverfahren geändert werden, Genehmigungsverfahren geändert werden. Ich meine, er hat ja einen Punkt drin bei den Windrädern. Also wenn du große Gartenfläche hast, nehme ich mal an, und dann kannst du ja privat dir da, könntest du theoretisch eins hinstellen, egal ob der Nachbar das will oder nicht. Das würde er sogar noch fördern.
Ja, aber
die Abstandsregeln will er aufgreifen.
Aber das kann er ja gar nicht. Das ist ja Ländersache, hat ja Söder sofort reagiert. Wir haben den Faktor 10. Das heißt also, die zehnfache Höhe eines Windrades darf nicht unterschritten werden. Das heißt, also der Abstand eines Windrades zu einem Wohnhaus muss mindestens die zehnfache Höhe dieses Gerätes sein. Ja, und damit kriege ich...
So groß ist selbst dein Grundstück nicht,
Bernd. Das ist wohl wahr, ja. Da kann man ein kleines hinsetzen, was man sonst im Sandkasten hat, so ein Windrädchen. Also insofern...
aber du zeigst, ich meine, das ist ja genau das, die Konflikte werden ja auch nicht aufgelöst.
Nein.
Also an dem Punkt löst er sie einmal auf, weil er sagt, der Landschaftsschutz, also implizit sagt er das in dem Papier, der muss dann quasi zurückstehen.
Ja gut, aber genau
das aber ist, er kann es eigentlich nicht, weil es eine Ländersache ist.
Das ist ja der Punkt. Also das da mit reale Einkommensverluste für die Haushalte verbunden sein werden, wird nicht offen ausgesprochen. Und es wird ja auch nicht auch offen ausgesprochen, dass natürlich auch intergenerative Umverteilungseffekte massiv da sind. Das heißt, bis zum Jahre 2050 werden wir eine massive Belastung der Erwerbstätigkeit und der Konsumenten haben, um danach die nachwachsende Generation zu begünstigen, beziehungsweise nicht weiter zu belassen. Und die damit verbundenen Probleme werden ja an keiner Stelle andiskutiert. Bei der Rentenpolitik, da redet man immer über intergenerative Umverteilungswirkungen, über die Probleme, die in der Demografie angesiedelt sind. Dass da aber diese Probleme jetzt noch aufgesattelt wird, das habe ich bislang noch nicht gehört.
Das ist ein super wichtiger Punkt und genau, der taucht eigentlich nicht auf. Der taucht schon deshalb nicht auf, weil ja auch die Finanzierungsfrage natürlich jetzt nicht beim Bundeswirtschaftsminister geklärt wird, sondern für all die Fragen kann man ja mal sagen, das sind dicken Daumen, was weiß ich, 50 Milliarden pro Jahr, die wir da mindestens 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang oder auch bis 2050 aufbringen müssen zusätzlich. Die zu finanzieren, weigert sich ja der Bundesfinanzminister, über eine Anpassung der Schuldenbremse zu organisieren. Das heißt also, alles muss die gegenwärtige Generation leisten. Jetzt kann man sagen, na gut, die hat es auch bisher verpennt. So würden sich wahrscheinlich einige Youngster von Fridays for Future dahinstellen und sagen, ist eh alles eure Schuld, ihr alten Säcke, könnt das jetzt auch nochmal direkt aus euren Vermögen bezahlen. Was interessiert das die künftige Generation? Aber es funktioniert natürlich so nicht, denn es ist eine Leistung, deren Erträge, du hast es richtig angeschrieben, natürlich die künftige Generation
ganz anders in Anspruch. Die werden ja vererbt.
Und das ist eben
das Gegenteil von intergenerativer Gleichbehandlung, was wir gegenwärtig erleben.
Genau, die Frage ist doch, warum soll das nicht durch Staatsanleihen finanziert werden, die Rückzahlung der künftigen Generation in die Hand gegeben wird. Denn ich meine, ansonsten wird immer aufgeschrien, ja, ein Kredit und dann ist die künftige Generation belastet. Ja, aber hier passiert etwas, wir entlasten die und wir belasten die heutigen Generationen.
Ja, und damit haben wir natürlich dann sofort den massiven Konflikt zur Schuldenbremse, nicht?
Dann haben wir ihn. Und ich meine, das wird, also
wurde bislang auch noch nicht thematisiert, also diese Fragen, die wir heute diskutieren.
Das sind ja, also ich meine,
die liegen auf dem Tisch, aber es sind in der Diskussion weiße Flecken.
Ja, sie werden auch verdrängt, weil dann kommt sehr schnell der Eigenwert der Schuldenbremse. Und die hat aber keinen Eigenwert. Nee. Sie muss ja eingeordnet werden in ein ökonomisches, gesellschaftliches und politisches Bedingungsfeld und muss zielerfüllend sein oder ist es nicht. Und wenn wir solche Investitionsbedarfe haben, dann soll mir mal einer erzählen, warum die von der gegenwärtigen Generation durch Steuerzahlungen finanziert werden soll, wenn sie davon kaum etwas hat. Und das ist etwas, was man doch in guten Gründen gut organisiert über einen Verschuldungspfad beschreiben kann.
Man muss die Argumentation schon ein bisschen verschieben. Wir sagen ja auch, also Investitionen kann man Kredit finanzieren, da auch die monetären Benefits in Höhe eines zukünftig höheren Wachstums auch in den Genuss vererbt wird an die junge Generation. Aber genau diesen Effekt haben wir hier nicht. Wir haben hier keine monetären Benefits. Wir haben hier keine höheren, besseren Wachstumsbedingungen, die wir vererben. Das haben wir nicht. Wir haben bessere Klimabedingungen, die wir haben. Ja. Aber die schlagen sich nicht in den Kategorien unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nieder. Aber hinter dieser Argumentation steht ja so ein bisschen die Golden Rule. Das heißt, ich tätige heute Investitionen, in deren Effekte, ökonomischen Effekte, zukünftige Generationen kommen. Die zukünftigen Generationen kommen bei diesen, sagen wir mal, Klima in Anführungsstrichen Investitionen in den Genuss einer Verbesserung des Klimas, aber eben nicht in den Genuss eines höheren Wachstumspotenzials. Und das ist eine völlig neue Diskussion. Ich glaube nicht, dass wir hier einfach die Kategorien der goldenen Regel anwenden können, um eben diese Klimainvestitionen zu begründen.
Oh Bert, da sind wir im Dissens.
Okay.
Und zwar, denn guck mal, was passiert denn, wenn wir die Dekarbonisierung erreicht haben? Jetzt stellen wir uns mal das Jahr 2050 vor. Alles hat funktioniert, wie es das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung will. Der europäische Dekarbonisierungspfad hat auch funktioniert. Europa und Deutschland vorangegangen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ist klimaneutral. Wir haben andere, nämlich günstige Strompreise, weil wir auch keine Abhängigkeiten mehr haben. Wir haben ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell, das sich auch unabhängig gemacht hat von der Dekarbonisierung. Hätten wir das nicht?
Ist
das
so?
Ich mal jetzt mal das Bild. Ich mal jetzt mal das Zielbild der Politik, das kann ja legitimieren, wie ich dann auch systematisch finanziere. Mhm. Ich kann ja nicht vom Scheitern ausgehen.
Nein, nein.
Sondern ich muss ja davon ausgehen, dass es funktioniert. Und wenn es denn funktioniert, haben wir dann ein höheres Wachstum, als wenn wir das nicht täten. Denn wir würden ansonsten unter Klimaschäden leiden, unter ganz anderen Wetterereignissen leiden. Wir würden ganze Bereiche Deutschlands von einer Hitze Seite eher belastet sehen. Also ich finde gerade diese Investitionen, da würde ich schon all den Akteuren zustimmen, sagen, sind Investitionen letztlich in die künftigen Möglichkeiten zu handeln. Täten wir es nicht, hätten wir weniger. Also insofern finde ich, hier kann man sehr gut die Golden Rule in Anwendung bringen. Aber eins stimmt natürlich auch, die Aussage im Punkt 7 der Kernaussagen des Habeck'schen Bilanzpapiers, gute Klimapolitik modisiert das Land und sichert den Industriestandort Deutschland.
Das halte ich für falsch.
Kein Selbstläufer. Ja, ist auch so, ist es erstens kein Selbstläufer, also Modernisierung ein Land, ja.
Ja.
Industriestandort in der gegebenen Form natürlich nicht. Das ist eine andere Industrie.
Natürlich nicht, das ist völlig richtig. Den einen Punkt können wir mal stehen lassen, da teile ich deine Ansicht nicht ganz, aber lassen wir es mal so stehen. Aber wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass dieser ganze Wandelprozess ja nicht, sagen wir mal, ohne Preiseffekte hergehen muss. Ja. Das heißt, die Preiseffekte sind doch eigentlich das Herzblut einer Marktwirtschaft. So. Und ich kriege den Klimawandel umso eher hin, je mehr ich diese Preiseffekte wirken lasse. Und das bedeutet, das Inflationsgespenst muss eine Zeit lang grün werden.
Völlig d'accord. Also da sind wir ganz beieinander. Das wird so sein. Der einzige Unterschied halt zu den von uns schon vielfach zitierten 70er Jahren mit der Stagflation ist, dass die CO2-Preiseffekte oder die Einnahmen aus den CO2-Preissteigerungen oder deren Einnahmeneffekte in Deutschland verbleiben. Das ist ja halt der Unterschied.
Ich habe hier einen Konflikt mit dem Inflationsziel, wie es festgeschrieben ist.
Ja, klar. Ja. Auch das ist völlig klar. Das ist eine Inflationsentwicklung, die sich der Kontrolle der Europäischen Zentralbank entzieht. Mhm. Es sei denn, die Lohnpolitik, da sind wir wieder bei dem Spiel, kommt hier in eine Verschärfungsrolle, in eine Transformationsrolle. Dann haben wir ein Problem auch für die Geldpolitik. Solange das unterbleibt, das werden wir dann zu betrachten haben, ist es nichts, was die Notenbank in Unruhe versetzen muss. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, anders als in 70er Jahren geht das Geld nicht in die erdölexportierenden Ländern, sondern es wird im Lande umverteilt und man hat die Mittel. Also auch daraus
aber
hat man
es schlägt dann sich nicht in den Kategorien der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nieder.
Nein, es ist eine reine Transferleistung.
Richtig, und das ist genau der Punkt. Das heißt, das Inflationsziel, wie es gegenwärtig im europäischen, beziehungsweise in dem Gründungsdekret der Europäischen Zentralbank festgeschrieben ist, ist eigentlich obsolet. Und zwar umso obsoleter, je mehr Euro-Staaten den Weg Deutschlands gehen. Das heißt, das 2%-Ziel müsste man dann, wenn man intellektuell redlich ist, streichen.
Oder man muss es anpassen, man muss es korrigieren, vielleicht sozusagen ohne CO2-Preiseffekt, das könnte man ja machen. Man redet ja auch über Kerninflationsrate, müsste vielleicht die Kerninflationsrate anders definieren. Aber genau das ist, ja gut, du weißt, ich bin da auch immer sehr zögerlich, aber wenn es so ist, und ich meine, das ist ja nun evident, was jetzt passiert, denn was wir im Augenblick als Preiseffekte bei Energie haben, ist zwar aus der Welt begründet von Putin und anderen und so weiter, aber im Grunde ist es ja nur ein Vorlauf dessen, was wir wollen. Da haben wir eingangs drüber gesprochen. Das heißt, dieser Preiseffekt wird kommen und der kann ja nicht Anlass sein, dass die Notenbank dagegen vorgeht. Dann hätten wir
Das ist ein gewollter Preiseffekt. Aber wir sehen doch an diesem Punkt, also wir werden noch Diskussionsstoff für viele Gespräche haben werden, aber hier gibt es Konsequenzen dieser, ich sage es explizit, richtigen und wichtigen, sagen wir mal, Klimawende, Klimarettungspolitik. Ja. Ja. Wir können das mit den traditionellen Messkategorien nicht mehr bewältigen. Das heißt also, viele bisherigen Muster und Restriktionen werden, wenn die Politik erfolgreich sein soll, zur Disposition gestellt werden müssen oder die Politik wird unredlich.
Ja, und sie muss vor allen Dingen Mut haben, das System insgesamt flexibler zu machen. Denn es ist ja im Grunde ein massiv beschleunigter Strukturwandel. Wenn man jetzt mal, du hast die Zielraten genannt, 150% Zuwachs beim Ökostrom, dreifache CO2-Reduktionsrate oder Sparrate, wie du es genannt hast, und zehnfache Energieeffizienz in einem sehr begrenzten Zeitraum. Das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht hingekriegt, was wir in den nächsten.
Nein, das ist alles richtig, aber mit Preiseffekten verbunden. Und die müssen wir wirken lassen, sonst erreicht man sie nicht. Das heißt, wir wollen eine gewünschte grüne Inflation.
Ja, und wir wollen vor allen Dingen dann auch, um das mal wieder auf die realwirtschaftliche Seite zu sehen, dort eine Anpassung. Und diese Anpassung hat ja auch für sich genommen noch Einkommenseffekt. Es ist ja nicht nur, dass wir hier einige Akteure höhere Preise zu zahlen haben oder alle an bestimmten Stellen und die nur teilweise durch höhere Kaufkraft, durch Steuersenkung beispielsweise kompensiert werden kann, was ja teilweise gemacht wird. Die EEG-Umlage soll jetzt in den Bundeshaushalt und sie wird finanziert aus der CO2-Bepreisung. Das ist ja auch schlüssig. Der hat die eigentlich schon immerhin gehört, aber jetzt kommt sie nur mal weg. Aber es gibt ja noch einen ganz anderen Effekt. Das meinte ich nämlich mit beschleunigtem Strukturwandel. Wenn der Verlust von Wertschöpfung in den Segmenten, die nicht als nachhaltig beschrieben werden, oder auch in der ganzen ESG-Taxonomie nicht als nachhaltig beschrieben werden. Und wenn das sozusagen noch beschleunigt wird, weil die moralische Grundhaltung der Menschen das noch schneller fordert, als es die Regulatorik eigentlich vorsieht, dann werden dort Wertschöpfungen und damit auch Arbeitsplätze vernichtet. Das heißt, und der Transfer der Kompetenzen in andere Bereiche, der ist halt relativ schwer manchmal vorstellbar. Und dann werden wir auch politische Eruptionen haben. Das heißt, es gibt ja Realverluste, die nicht nur über Preise gehen, sondern einfach, weil auch Beschäftigungsoptionen verschwinden. Und das kann ja im Grunde jedes Unternehmen schon mal für sich rechnen. Sie müssen ja im Rahmen der ESG-Taxonomie, also Wirtschaft, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Governance, mal auflisten, was sie denn in ihrem Portfolio haben. Und dann kommt da irgendwie raus, 70% ist irgendwie ESG-konform, aber 30% nicht. Ja, was ist denn mit diesen 30%? Das heißt ja nichts anderes, als dass die verschwinden werden. Und der Transfer im Strukturwandel dieser Sektoren oder dieser Tätigkeiten durch andere, die kann ich mir theoretisch vorstellen, aber praktisch habe ich da große Probleme. Ich will mal einen Punkt noch nennen, weil auch das wieder hier drin steht, Kohleausstieg. Es ist ja richtig, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen, weil ja da nun wirklich ein erheblicher CO2-Effekt drin liegt, wenn wir das nicht über CCS-Technologien versuchen, wieder rauszuziehen. Das könnte man ja auch noch machen. Aber dann steht drin, das soll also idealerweise 2030 passieren. Der Kompromiss der Kohlekommission in der letzten Legislatur war 2038. Mir erzählen beispielsweise Bekannte und Kollegen aus Sachsen und insbesondere auch den Ländern, die Kohlegebiete haben, aber gerade in Sachsen, was das dort an Vertrauensverlust ausgelöst hat. Weil man hat den Menschen gesagt, der Anpassungspfad geht bis 2038. Jetzt sagt man ihnen, ja, wir hätten ja aber gern schon 8 Jahre früher. Das sind völlig andere Dimensionen. Da sind auch individuelle Schicksale betroffen, die wir hier nicht kompensieren können durch einfach eine Steuerzahlung. Sondern es gehen ja Tätigkeitsprofile verloren. Und das ist hier überhaupt noch nicht diskutiert. Also es fehlt in dem Papier, wenn man so will, einmal die ganze Finanzierungsdebatte. Es fehlt die Inflationsdebatte und es fehlt die Beschäftigungsdebatte, die sich damit verbindet. Es wird einfach unterstellt, dass Strukturwandel reibungslos verläuft. Und das tut er nicht. Wir haben ja auch als Ökonomen, das müssen wir ehrlicherweise sagen, so richtig viel zur Theorie des Strukturwandels auch nicht anzubieten. Ne? Aber davon
wir
eine Vorstellung, was ist normal?
Beschreiben, aber das ist es aber auch
so. Ne? Es war dann mal die Frage, Feststellung, wo messe ich die überhaupt, wenn ich ein Strukturwandelproblem habe? Naja, an einer dauerhaften Arbeitslosigkeit. Ne? Die konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit kann ich messen, die strukturelle auch und sagen, dann habe ich offenkundig Probleme im Strukturwandel. Es gehen schneller Arbeitsplätze in schrumpfenden Branchen verloren, als in wachsenden Branchen neue entstehen. Dann habe ich erkennbar nachhaltiges Problem im Strukturwandel. Das taucht hier nicht auf. Und das muss natürlich dann auch ein Bundesminister für Klimaschutz und Wirtschaft leisten, nämlich diese drei Dimensionen am Ende des Tages. Also das ist, glaube ich, wirklich das Thema, was jetzt erst noch kommt.
Ja, und es kommt, und das wird uns wahrscheinlich auch noch Stoff für viele Gespräche geben werden, die Benefits der Klimapolitik, die wir beide für richtig erachten, schlagen sich nicht in den Kategorien der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nieder. Und wenn sie es tun, in Form von Verlusten. Und das wird eine der großen Aufgaben des Wirtschaftsministers sein, dies der Wahlbevölkerung klarzumachen. Das ist eine ziemliche Aufgabe, aber ich freue mich schon darauf. Wir haben dann zu diskutieren. Deswegen bedanke ich mich mal für den wirklich sehr auch innovativen und engagierten ersten Aufschlag, den wir in diesem Punkt gemacht haben. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.